Software zu bauen heißt immer auch Fehler zuzulassen und Dinge funktionieren nicht sofort.
Willkommen beim D-Talk, der Podcast für alle, die wissen wollen, was Unternehmen der Digitalwirtschaft erfolgreich macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom D-Talk. Ich habe einen spannenden Gesprächspartner an der anderen Leitung, natürlich wieder virtuell, und zwar Adrian Locher, mehrfach Gründer und jetzt gerade Gründer von Merantix. Lieber Adrian, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Guten Morgen und hallo Katharina.
Adrian, jetzt musst du erstmal ein bisschen erklären, was Merantix genau ist. Das klingt so ein bisschen wie irgendwie ein kleines gallisches Dorf. erzähl mal ganz kurz, was macht ihr genau bei Merantix?
Ja, vielen Dank. Wir sind ein Venture Studio und bauen KI-Unternehmen.
Also KI-Unternehmen, das ist das, ja,
die
wow.
Kurzform. Ja.
Ja. Ja, okay, da brauchen wir ein bisschen längere, wahrscheinlich ein bisschen was Längeres. KI ist ja ein totales Trendthema und ich habe immer das Gefühl, keiner hat so richtig 100% verstanden und in Deutschland gibt es auch noch wahnsinnig wenig KI. Von daher, was genau macht ihr denn?
Genau, wir bauen Unternehmen, die auf technologisch basierend, insbesondere auf Machine Learning unterwegs sind und damit in unterschiedlichste Industrien reingehen, um dort große Probleme zu finden und sie zu lösen. Also wir haben so ein Approach, ne? Deswegen auch Venture Studio. Wir schauen uns konstant sehr, sehr viele Themen an, prüfen die auf Herz und Nieren mit einem mehrstufigen Verfahren, so ein Playbook, ja, wie wir unser Unternehmen bauen und identifizieren da eben Industrien, in denen wir das Gefühl haben, Machine Learning wird einen großen Anteil an der kommenden Transformation haben. Identifizieren dann dort sozusagen auf der Technologieseite, was sind die spannenden Ansätze, auf der Businessmodellseite, aber eben auch, was sind wirklich disruptive und skalierbare Businessmodelle. Und natürlich, ja, nicht zuletzt und das Wichtigste, auf der Teamseite, wie sieht das optimale Team aus, um da eben eine erfolgreiche Company zu bauen?
Okay, cool. In welche Branchen brauchen denn besonders viel KI oder wo ist KI schon viel im Einsatz?
Ja, das ist ja ganz spannend. Also wenn du dir die Medien anschaust, dann hat man das Gefühl, ja, KI ist schon überall. Und wenn man natürlich dann so in die echte Welt reingeht und sich das auch anschaut, dann sieht man, so viel ist da noch nicht da. Ja. Also Beispiel Medizin, ja, wenn du dir so die ganzen Presseberichte und Papers anschaust, was da alles schon möglich ist in der Medizin mit Machine Learning und KI, und dir dann aber mal ein Krankenhaus etwas näher anschaust, dann sieht man da einen sehr starken Kontrast von was könnte da passieren und was passiert auch heute wirklich.
Und ich habe immer das Gefühl, in Deutschland, wir reden irgendwie alle über künstliche Intelligenz. In Wirklichkeit sind es aber Algorithmen. Also in Wirklichkeit ist es nur eine Wenn-Dann-Programmierung und noch nicht wirklich künstliche Intelligenz im Sinne von, die Software entscheidet auch tatsächlich. Wie weit sind wir denn da überhaupt schon?
Ja, genau. Das hat natürlich auch ganz oft regulatorische Gründe. Ja, also ein Beispiel bei uns, unser Unternehmen Vara, ist ja im Bereich medizinische Bildgebung in der Früherkennung von Brustkrebs unterwegs. Und da ist es so, dass wir im Prinzip in der Software eine Analyse machen und auch eine Vollautomation sozusagen von Ende bis Schluss, von Anfang bis Schluss eines Patientencases machen können. Zum Schluss muss aber trotzdem noch der Arzt sozusagen seine Unterschrift darunter setzen. Das ist ein regulatorisches Anforderung sozusagen.
Okay. Wie bist du denn auf den Bereich gekommen? Du hast ja früher, ich habe ja schon gesagt, du bist mehrfach Gründer. Du hast dein Deal gegründet. Das war so ein bisschen das Groupon der Schweiz. Also du hast es in der Schweiz gegründet. Du bist eigentlich Schweizer, man hört es noch ganz leicht im Akzent. dein Deal ist ja quasi eine Plattform. Also Groupon kennen ja wahrscheinlich viele. Wie bist du denn dazu gekommen, dich jetzt mit einem vollkommen anderen Bereich zu beschäftigen?
Genau, also ich habe ja vor 20 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet und Merantix ist jetzt, glaube ich, Nummer 10.
Wow.
Dein Deal war davor. Und ich habe aber immer schon sehr technologiefokussierte Unternehmen aufgebaut, also eigentlich immer schon im Bereich Software unterwegs. Und dein Deal war sozusagen fast das mit dem meisten End-Consumer Touchpoint. Ja, also da haben wir wirklich ein klassisches B2C-Modell gemacht auch sehr erfolgreich und hat auch riesig Spaß gemacht. Für mich auch wirklich eine große Challenge sozusagen und auch viel Learnings auf der Seite. Ja, wenn du ein Endkunden-Business machst, das ist schon was ganz anderes wie ein B2B-Business. Mhm. Darüber hinaus habe ich super viel gelernt zum Thema Führung. Ja, das Unternehmen ist ja sehr schnell gewachsen. Wir haben ja, ich glaube, innerhalb von 18 Monaten von 0 auf 200 Mitarbeiter skaliert und innerhalb von 5 Jahren von 0 auf über 100 Millionen Umsatz. Also das ist sehr schnell sehr groß geworden und ging natürlich dann auch einher damit, dass wir da auch als Leaders dieses Unternehmens sehr schnell sehr viel lernen mussten, auch über Führung und Teams und sicherlich sehr viel, was ich heute sozusagen auch in Merantix umsetze, gerade wenn es um die ganze und das Schaffen, Zusammenbauen und erfolgreich machen von Teams geht, kommt natürlich auch nicht zuletzt aus der Zeit. Was ich für mich persönlich gemerkt habe, nachdem wir das Unternehmen verkauft haben, 2015, habe ich mir so eine Pause gegönnt. Ich bin dann ein Jahr wirklich raus und habe auch davon mit meiner Familie eine ganze Zeit in San Francisco gelebt und habe mich einfach nach neuen Themen umgeschaut. Ja, ich habe viele Menschen getroffen, viele Gespräche geführt und habe mir sehr, sehr unterschiedliche Themen angeschaut und bin dann vor allem auch in San Francisco immer wieder in das Thema Machine Learning und AI reingelaufen und habe immer wieder auch von Neuem gemerkt, so das ist ein Thema, was mich wirklich zutiefst fasziniert, von dem ich auch glaube, dass es einen riesigen Impact auf die Welt von morgen haben wird. Es ist aus meiner Sicht die wichtigste Technologie des 21. Jahrhunderts. Und ich kann einen Beitrag dazu leisten, eben aufgrund meines Backgrounds. Ja, ich habe ja so ein bisschen hybriden Background. Ich habe ja zwar BWL und VWL studiert, auch auf der quantitativen Seite, habe auf der anderen Seite immer auch schon Software entwickelt und großen Spaß an solchen Themen gehabt und ja, bringe natürlich jetzt hier auch diese beiden Welten zusammen, natürlich auch zusammen mit meinem Mitgründer Rasmus, der ja einen sehr stark wissenschaftlichen Background im Bereich KI hat und damit auch sozusagen das dann zu einem runden Gebilde machen.
Und war es für dich gar keine Option, das in San Francisco zu gründen? Also ich meine, in den USA, glaube ich, ist das ganze Thema AI deutlich weiter, glaube ich, als in Deutschland. Oder ist es das? Also gefühlt, ist es das und war Gründen drüben eine Option für dich?
Absolut. Also der Grund, dass ich da drüben war, war tatsächlich, dass ich mir das vorstellen konnte, auch da zu leben und neu zu gründen und auch da auf jeden Fall Lust drauf hatte. Und ich glaube, der Grund, dass wir es dann doch in Deutschland, Berlin gemacht haben, lag vor allem auch daran, dass wir gemerkt haben, das ist eigentlich genauso ein Thema, in dem wir in Europa eigentlich alles haben, was es braucht, um erfolgreiche, große Unternehmen zu bauen und die Zukunft mitzugestalten. Nur, wie so oft, wir sind noch nicht so gut in der Umsetzung und bringen diese verschiedenen Teile nicht so richtig zusammen. Ja, wir haben unfassbar gute Forschung in diesem Bereich in Europa, aber die erfolgreichsten Unternehmen zurzeit werden immer noch in USA und mittlerweile auch China gebaut. Und für mich, ne, als Schweizer, wie du richtig gesagt hast, und aber auch Europäer, war da schon auch so dieses Gefühl mit verbunden, ich möchte gerne die Welt, in der meine Kinder auch leben werden, auch positiv mitgestalten. Und das heißt für mich auch, Europa hier auf den richtigen Pfad des Wachstums auch zu bringen. Und aus dem raus entstand dann tatsächlich auch von Rasmus und mir wirklich der Wunsch, das eben nicht in USA zu machen, sondern wirklich auch in Europa zu machen. Und haben uns da dann verschiedene Städte angeschaut, vor dem Hintergrund, wo kriegen wir das Talent, was wir da brauchen und auf der ganzen Welt zusammen rekrutieren. Wo kriegen wir das am besten hin? Wo sind die besten Voraussetzungen für ein gutes Leben? Und mit überschaubaren, kompetitiven Kosten, weil wenn du in Unternehmen investierst und sie aufbaust, dann ist das Kostenlevel, auf dem du fährst, natürlich auch immer ein direkter Einflussfaktor auf die Runrate. Und da ist sicherlich Berlin so in der Kombination aus unserer Sicht die beste Wahl gewesen.
Cool, das ist ein super spannender Punkt, den du gesagt hast, ne? Dass eigentlich wir in Europa oder auch in Deutschland alles haben, um erfolgreiche Unternehmen zu bauen und groß zu machen. Also haben wir wirklich alles? Also wir sagen ja auch immer wieder Kapital, also die großen Runden des Venture Capitals, die werden halt am Ende von ausländischen Investoren meistens gemacht. Ist es wirklich so? Haben wir alles, was wir brauchen? Und woran liegt es dann, dass nicht, also dass SAP das letzte große Unternehmen war, sage ich mal, was aus Deutschland heraus bekannt gegründet wurde?
Ja, das ist auch immer mein Beispiel. Also ich finde das tatsächlich echt beängstigend, wenn man sich überlegt, dass das wirklich das letzte große Unternehmen ist und das stammt aus den 70er Jahren. Ich glaube, wir haben schon die richtigen Voraussetzungen. Es fehlt uns eher am Zusammenbauen dieser Teile. Weil in Europa hast du weniger Kapital als in den USA und mittlerweile auch in China. Aber ganz klar, bei den spannenden Themen und den spannenden Runden ist dieses Kapital auch da. Also es ist also nicht so, dass das Kapital nicht verfügbar ist, sondern den Weg, es zu finden, da sind wir immer noch nicht so gut, wie das andere sind. Wir haben auf jeden Fall die richtige Forschung dafür. Wir tun uns nur teilweise dann auch etwas schwer, diese Forschung zu übersetzen in Produkte, weil natürlich dann auch teilweise das universitäre Umfeld da nicht nur an den richtigen KPIs ausgerichtet ist. Ne? Also wenn du halt das ganze System nur an Publikationen und Spitzenforschung optimierst und den Transfer dabei nicht auch honorierst und incentivierst, dann gehen natürlich die entsprechenden Leute dorthin, wo sie mehr Freiheitsgrade haben, eben auch die Umsetzung, den Transfer zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mit der Regulation tun wir uns auch teilweise natürlich mit unserem europäischen Verständnis etwas schwer. Ne? Wir regulieren gerne neue Themen auch sehr schnell und geben ihnen da vielleicht dann nicht genügend Zeit zum Wachsen. Und ein weiterer Faktor, den ich schon auch so bemerkenswert finde, wenn du die Industrie anschaust, die hier in Deutschland, in der Schweiz, auch in Europa insgesamt sehr erfolgreich ist, dann hast du ja ganz viele Unternehmen, die sind Weltmarktführer in irgendeinem Bereich, ne? Und Jahrzehnte gewachsen und super erfolgreich, extrem innovativ und auch wirklich auch sehr kompetitiv. Das sind zumeist tatsächlich Hardware-Unternehmen. Ja, und das ist natürlich dann auch so ein bisschen verbunden mit den Werten und der Kultur, die wir hier haben, die eben schon auch sehr stark auf diese Ingenieurskünste, ja, so diese Präzision und Systeme sehr stark zu optimieren, sehr viel mehr noch einmal rauszuholen und da die Besten zu sein in dem, was wir da bauen, da sind wir extrem stark. Ich behaupte, wenn es dann um Software geht, dann brauchst du einfach ein bisschen anderes Mindset. Software zu bauen funktioniert nun mal sehr, sehr anders wie Hardware. Und da sehe ich schon kulturell zurzeit eigentlich den größten Challenge, dass wir das auch hier bei uns wirklich adaptiert kriegen.
Wo ist da der große Unterschied? Und was fehlt vielleicht noch?
Ich glaube, ein Thema ist Fehlerkultur. Ja? Mhm. Software zu bauen heißt immer auch Fehler zuzulassen und Dinge funktionieren nicht sofort. Da tun wir uns schwer mit. Und ich bin kein Soziologe und auch kein Ethnologe. Ne? Also,
was glaubst du?
Ich glaube, Na, wir kommen halt, also unsere Gesellschaft und die ganzen Strukturen, die kommen schon ganz maßgeblich aus der Zeit der Industrialisierung. Ja, also auch unsere Ausbildungssysteme, ja, eines meiner Lieblingsthemen, Schule. Ja, meine Tochter ist jetzt seit wenigen Wochen in der Schule, in einer Schule, die ich sehr, sehr schätze und die auch einen wahnsinnig tollen Job macht. Wenn ich mir aber so den Großteil des Schulsystems anschaue, dann denke ich mir einfach, dass da Innovation etwas eingefroren ist und definitiv auch wirklich was passieren muss. Also ich glaube, die kulturellen Einflüsse auf unser Denken und Handeln, die haben da einen großen Einfluss. Wir sind vom Narrativ her in Europa eher auf der Seite verwalten unseres Wohlstands, absichern unseres Wohlstands und andere Kulturen, ja, also USA und insbesondere auch China, sind sehr stark auf Wachstum ausgerichtet, auf Neues schaffen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, ne? Wir haben in Europa auch sehr viel erreicht, ja, uns geht es ja auch echt sehr gut. Das darf man auch sagen. Was jetzt halt so aus meiner Sicht der falsche Schluss ist, daraus zu sagen, ja, okay, wir wollen jetzt, dass es am besten immer so bleibt und verwalten diesen Wohlstand jetzt. Das hat die zumindest größere eingefasste Geschichte immer wieder gezeigt, dass sozusagen Zivilisationen dann ein Problem kriegen, wenn sie die Erneuerung nicht mehr zulassen und den Wohlstand nur noch verwalten wollen. Ich glaube, das hat schon einen starken Einfluss darauf, auch auf dieses Denken, auf das Treiben von Innovation. Weil, na, also wenn du dir mal große, erfolgreiche deutsche Automobilbauer anschaust und sie mit Tesla vergleichst, wo ist der große Unterschied? In der Kultur. Da gibt es natürlich ganz viele Themen, die man sich anschauen kann, aber der größte Unterschied ist in der Kultur. Und ich glaube, da tun wir gut daran, uns mutiger nach vorne zu begeben und nicht nur zu schauen, wie stellen wir sicher, dass das, was wir erreicht haben, wir nicht verlieren.
Brauchen wir da mehr Mut? Also, oder einfach, man schafft ja nicht ein Unternehmen wie Tesla, sage ich mal, wahrscheinlich von heute auf morgen. Also in der Tat auch vielleicht soziologisch betrachtet, sage ich mal, ist die Umstellung wahrscheinlich relativ krass. Wir haben jetzt ein totales Momentum. Corona hat eh alles durcheinander gewürfelt. Wäre es jetzt Zeit, total radikal Dinge zu verändern?
Unbedingt, unbedingt. Was auch immer das natürlich dann radikal bedeutet. Ja? Also man muss ja auch irgendwo die bestehenden Bedingungen auch mit in Betracht ziehen. Aber ganz, ganz klar, es ist Zeit für neue Ideen, mutig umgesetzt und auch nicht immer alles dreimal zerreden, bevor wir überhaupt damit loslegen. Ja, also das ist schon ein Thema, wo wir uns einfach sehr stark selber zurückhalten.
Ja, du hast ja auch gesagt beim Thema Regulatorik, ne, bedarf es da vielleicht auch etwas radikalerer Einstellungen, sage ich mal, in Form von, dass wir vielleicht nicht mehr alles regulieren, damit wir mehr Chance geben, dass andere Geschäftsmodelle auch entstehen können?
Ja, weißt du, ich bin ja gar kein Anarchist. Ich rufe ja nicht nach keiner Regulierung, aber ich rufe nach Regulierung, die auch Sinn ergibt. Und um da einfach ein Beispiel zu geben, ja, unser Medizinunternehmen Vara hat ein zertifiziertes Produkt, Kategorie 2B. Und auf dem Weg dorthin, mussten wir so viele Dinge tun, die einfach überhaupt gar keinen Sinn ergeben haben, weil sie eigentlich anwendbar sind auf einen Anbieter von physischen Produkten. Nichtsdestotrotz musste ich diese, also unser Team musste diese ganzen Dokumente, Formulare, Prozesse, Methoden ausfüllen, einreichen, prüfen lassen, hunderte von Seiten von Dokumenten und davon eben auch ganz viel einfach nicht relevant, weil nicht passend auf unser Thema, ne? Muss aber trotzdem gemacht werden. Gegenbeispiel, FDA in den USA hat bereits vor, ich glaube, über einem Jahr damit begonnen, Medizinprodukte, die digitale Natur haben, ganz anders zu regulieren. Warum ist das möglich? Naja, weil das ja schon per se datengetriebene Produkte sind und bei der Regulation von Medizinprodukten sind die Daten, ist die der Wirkungsgrad, die Sicherheit sind immer ganz wichtige Themen. Deswegen musst du da auch medizinische Studien machen, die basieren auf ganz vielen Datenpunkten. Und diese Datenpunkte sind halt bei digitalen Produkten einfach schon viel besser aufbereitet da, sodass eben auch die Regulation deutlich einfacher wäre und nicht durch ein total starres System passieren muss. Das hat die amerikanische FDA schneller bemerkt, als es unsere europäischen Regulationsbehörden sozusagen gemerkt haben. Und das gibt natürlich dann einen Competitive Disadvantage für mich hier, weil ich überlege mir dann als Unternehmer, naja, okay, ich will ein Produkt bauen, das soll auch möglichst schnell, möglichst groß werden, also auch möglichst viel eingesetzt werden. Wo kriege ich das besser hin? Ist dann einfach nur die Frage, wo ist die regulatorische, wo sind die regulatorischen Umgebungsvariablen besonders günstig? Und das wäre dann in dem Fall eben nicht Europa.
Ja, und das hoffentlich wandern deswegen nicht zu viele Unternehmen ins Ausland ab. Du hast ja schon angesprochen, dass einer der großen Unterschiede bei Tesla tatsächlich die Kultur ist. Was ist dir denn du hast jetzt gesagt, 10 Unternehmen hast du schon gebaut. Was ist so die Basis der Kultur, auf der du deine Unternehmen baust?
Du willst die besten Leute haben. Und die besten Leute sind nicht nur die smartesten, sondern auch jene, die am besten in einem sozialen Gefüge, sprich Team, arbeiten können. Das sind auch die zwei wichtigsten Kriterien und Dimensionen, in denen wir unsere Entscheidungen beim Rekrutieren fällen. Na, wir gucken uns natürlich an, wie schlau ist jemand, welchen akademischen Background hat sie eher und wie analytisch ist die Person. Das ist der eine Teil, ne, der fachliche Teil. Der menschliche, kulturelle Teil ist dann sozusagen, wie gut funktioniert diese Person in einem Team. Weil erfolgreiche Unterfangen, egal ob es Unternehmen oder Projekte oder was auch immer sind, basieren immer auf einem sehr, sehr gut funktionierenden Team. Und das ist eine Zusammensetzung aus starken Einzelspielern, die dann eben auch im Team richtig überlegen, funktionieren und gute Ergebnisse erzielen. Und dass das möglich ist, brauchst du Menschen, die eben nicht nur schlau, sondern auch teamfähig sind und auf der sozusagen EQ-Seite auch sehr gut unterwegs. Das sind für uns so die wichtigsten Kriterien und aus meiner Sicht, was die Kultur anbelangt, ist auch die Rekrutierung der richtigen Leute natürlich der Start. Das ist sozusagen die Grundlage. Dann geht es weiter in Personal Development, Leadership Development, wo es darum geht, eben diese Teams auch zum Funktionieren zu bringen und die Einzelspieler eben auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und dann gibt es natürlich so kulturelle Aspekte, wie gehst du mit Fehlern um, bestrafst du Fehler oder bestrafst du das Nichtstun? und da ist logisch, wo wir da herkommen, um neue Dinge auszuprobieren, kann ich nicht ein Problem haben mit Fehlern, weil das ist ja immer nur eine Sache, die jetzt nicht funktioniert hat, worüber ich aber sehr, sehr viel gelernt habe und dann eben auch das nächste Mal damit erfolgreich sein kann, wenn ich was anderes ausprobiere. Das Zusammenspiel dann dieser richtigen Leute mit den richtigen Werten auch, die im Unternehmen gelebt werden, der richtigen Führung auch, ne? Also Micromanagement führt selten zu hervorragenden neuen Ideen und erfolgreichen Umsetzungen in neuen Märkten, neuen Produkten. Das sind so Themen, die wir sehr, sehr stark gewichten.
Ich finde, das Thema Micromanagement ist ja immer ein ganz schwieriges. Auf der einen Seite, ich glaube, wir wissen alle, dass Micromanagement eigentlich nicht funktionieren kann, weil du die Leute nicht enablest, weil du dein Team nicht enablest. Und trotzdem wird es ja vielfach immer noch gelebt und Auch mir passiert das, dass wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass mir eine Situation entgleitet und ich irgendwie das Angst habe, dass, weiß ich nicht, ein Projekt abrauschen könnte, ein Kunde sich nicht wohlfühlt oder so, dass ich dann auch noch ganz tief reinspringe. Wie schaffst du das denn bei dir, dass du dahin nicht abrutscht ins Micromanagement?
Naja, also grundsätzlich ist es ja auch nicht so, dass es immer schwarz-weiß richtig oder falsch gibt. Mhm. Ne? Und die typischen 80-20 gelten wahrscheinlich auch hier. Ne? Es gibt Krisensituationen, in denen du als Leader einfach auch gefordert bist, weil vielleicht niemand anders sich getraut, Entscheidungen zu treffen. Und dann ist auch mal Micromanagement die richtige Ansatzweise. Ja? Wenn du in der Krise steckst, dann kann es auch mal sein, dass es eben richtig ist, dass du da ganz, ganz tief in allen Themen drin bist und ja, sozusagen überall den Finger drauf hast. Im, sag mal, Normalbetrieb, wo das eben nicht der Fall ist, dann sollte es natürlich darauf hinauslaufen, dass ich die richtigen Leute hole und denen dann auch das Vertrauen ausspreche und ihnen das Ziel vorgebe, was ich erreichen möchte. Aber der Weg dorthin und die Methoden dahin, das soll dann auch bitte bei Ihnen liegen, weil Sie sind ja sowieso viel näher an den Themen dran. Und ja, du hast gefragt, wie stelle ich das sicher? Ja, mir gelingt es auch nicht jedes Mal. Ich glaube, ich erinnere mich dann halt immer daran, dass ich ja Leute geholt habe und mit mir zusammenarbeiten, die wahrscheinlich da auch viel mehr wissen und noch viel schlauer sind auf diesem Thema. Und warum soll ich da die richtige Lösung auch kennen? Ich muss viel mehr mich darauf fokussieren, die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Ziele zu setzen.
Spannend. Ihr macht sogenannte On-Site-Days als Recruiting-Prozess, um herauszufinden, ob jemand bei euch ins Team passt und wirklich exzellent ist. Also du hast von der Exzellenz in der Fachlichkeit ja auch gesprochen. Was passiert an so einem bei diesen On-Site-Days?
Ja, genau. Also ganz wichtig auf deine Frage, ne? Diese On-Site-Days finden nicht nur statt, damit wir rausfinden, ob die Kandidatin, der Kandidat zu uns passt, sondern auch vice versa. Also das ist das Ziel eines guten Recruiting-Verfahrens, muss natürlich sein, dass beide Seiten ja rausfinden, ob das wirklich die richtige Entscheidung sein wird. Die On-Site-Days bei uns sind im Prinzip 2 Tage Projektarbeit. Und das ist immer ein Case, ein Projekt, ganz konkret, auch mit wirklich Realitätsbezug. Typischerweise ein Thema, was uns auch wirklich gerade beschäftigt. Und die Kandidatin, der Kandidat kriegt dann dort eine Aufgabe und er, sie löst die dann in Zusammenarbeit mit dem Team, mit unterschiedlichen Bereichen auch in unserem Unternehmen drin. Also damit erlebst du dann auch unser Venture Studio, unser Ökosystem sozusagen im vollen Einsatz und erlebst da hoffentlich auch, warum das aus unserer Sicht so ein überlegenes System ist. Und durch diese ganzen Berührungspunkte auch mit anderen Menschen hast du natürlich als Kandidatin, Kandidat einen sehr guten Einblick zu uns rein und siehst, okay, was sind das so für Leute, die da arbeiten? Und wir wiederum lernen natürlich sehr viel über dich als Person, wie du mit anderen Menschen zusammenarbeitest und wie du tickst und haben da sozusagen eben ein Real-Life-Setting, wo du ganz andere Signale natürlich kriegst als jetzt in einem Interview-Setup.
Aber 2 Tage ist ja schon ein ganz schönes Investment. Wie viele Leute verliert ihr dadurch, dass sie sagen, also ich kann mir keine 2 Tage für einen Bewerbungsprozess nehmen?
Ich kann dir die Zahl nicht sagen, aber sie ist extrem gering. Die Akzeptanz, die Akzeptanz von diesen On-Site-Days ist extrem groß. Und es ist ja nicht nur ein hohes Investment auf der Seite der Kandidatin, des Kandidaten. Es ist ja auch ein extrem hohes Investment auf unserer Seite. Ja. Und die richtig guten Leute sehen das und schätzen das, weil sie eben genauso, wie wir auch, den Anspruch haben, den Ort, an dem sie ihre Wirkung entfalten wollen, vorher wirklich besser kennenzulernen und zu sehen, wie es wirklich ist. Und vor einer solch großen Entscheidung eben auch dann der Einsatz von 2 Tagen durchaus ein überschaubares Commitment ist. und es vielmehr da eigentlich in einem wohlinformierten Entscheidungsprozess eigentlich dazu gehört.
Ihr habt relativ viele Frauen bei euch im Unternehmen. Ihr habt auch gerade gelauncht das oder verkündet, dass zwei Frauen bei euch ins Management-Team kommen, was jetzt paritätisch besetzt ist, ihr beide als männliche Gründer und noch zwei Frauen dazu. Ist ja für eine Tech-Company alles andere als gewöhnlich, dass man viele Frauen findet überhaupt und dann auch noch für sich gewinnen kann. Das wird ja jetzt wahrscheinlich nicht nur an den On-Site-Days liegen. Vielleicht ist das auch ein kleiner USP von euch. Aber warum schafft ihr das oder wie schafft ihr das, dass so viele Frauen zu euch in die Tech-Bude kommen, in Anführungszeichen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das hat so mehrere Dimensionen. Die eine Dimension ist sicherlich auch wieder da. Na, so, wir haben es geschafft, die ersten Leute an Bord zu holen, zu überzeugen, egal ob männlich oder weiblich. Und aus dem, was wir da als sozusagen Wachstumskern geschaffen haben, ist dann immer mehr entstanden. Und wenn du eben am Anfang richtig, richtig gute Leute an Bord holst, dann führt das dazu, dass immer mehr richtig gute Leute kommen und sich wohlfühlen. So geht es natürlich auch, wenn du das Thema Gender anschaust. Ja? Und wir haben sehr früh auch wirklich auch einfach einen Fokus darauf gelegt und gesagt, Diversität ist uns wichtig, und zwar nicht, weil es sich schön anhört und toll vermarkten lässt, sondern weil auch Diversität wirklich, wirklich wichtig ist, um bessere Teams zu kreieren und zu besseren Lösungen führt, weil mehr diskutiert wird, mehr unterschiedliche Perspektiven führen immer zu einer besseren Lösung. Ja, wir gehen da auch gerne als Role Model voran und reden auch darüber. Aber es hat wirklich auch eben ganz konkreten Nutzen, der uns auch wichtig ist. Und ja, damit verbunden natürlich auch das Thema Algorithmen, künstliche Intelligenz, also Machine Learning Systeme, basieren ja immer darauf, dass eine Maschine auch eben mitunter von Daten lernt, die von Menschen angelegt wurden oder mit Menschen zu tun haben. Und alles, was da sozusagen in Anführungszeichen Schlusszeichen als Bias drin ist, lernt die Maschine natürlich auch mit. Und diese Awareness zu haben, da eben auch genau hinzuschauen, das ist auf jeden Fall aus unserer Sicht auch sehr, sehr wichtig, um auch einfach die Verantwortung zu übernehmen, die damit einhergeht, wenn du solche Systeme baust.
Ist es trainiert eine Frau ein Algorithmus vielleicht anders als ein Mann? Ist das auch etwas, wo du sagst, das macht Sinn, das aus einer Frauenperspektive vielleicht mal zu sehen?
Naja, also Algorithmen trainieren ist ja immer eine Frage von, welche Daten verwendest du und welche Modelle verwendest du, ne? Und daraus entsteht ja dann sozusagen ein Algorithmus und ein KI-System. Und natürlich ist da sozusagen jeder Mensch hat einen anderen Ansatz, eine solche Aufgabe zu lösen und sich zu überlegen, wo kriege ich die besten Daten her, was muss ich mit den Daten noch tun, damit sie eine höhere Qualität haben, um dann eben auch die Ergebnisse der Systeme zu verbessern. Ich glaube jetzt nicht, dass es prinzipiell einen genderbasierten Unterschied gibt, den man da jetzt irgendwie herausarbeiten kann. Aber ich glaube, die Herkunft, der Hintergrund, die Erfahrungen, die diese Menschen gemacht haben, spielen natürlich immer eine Rolle, inwieweit oder wie sowas dann eben umgesetzt wird. Und da ist halt ja die Regel einfach, je diverser, umso besser.
Du hast vorhin gesagt, so, ne, ihr musstet erstmal irgendwie eine Basis schaffen. Ihr mit der ersten Frau, die ihr einstellt, dann kommen weitere Frauen dazu, oder die erste Person, die besonders gut ist, zieht weitere besonders gute Personen an. Ist es so, haben Unternehmen dann einfach nur nicht verstanden, dass Diversität im Team tatsächlich besser funktioniert? Weil so wie du das beschreibst, ihr habt euch halt einfach vielleicht mehr Mühe gegeben, Frauen reinzuholen. Ist es so simpel? Müssten die Unternehmen sich einfach mehr Mühe geben und um den ersten Stein zu setzen? Oder warum schaffen wir es in Deutschland nicht, dass in Führungspositionen nach wie vor zu wenig Frauen sitzen?
Ja, ich glaube, es ist natürlich schon ein Thema, na, wenn du über Führungspositionen redest, dann redest du ja immer auch davon, diese Menschen müssen ja irgendwo herkommen. Und sie müssen irgendwo da sein. Ne? Sie müssen ja auch die entsprechende Erfahrung mitbringen. Und da ist natürlich halt in einem Unternehmen, wo du immer noch eine überwiegende Teil von männlichen Mitarbeitern hast, ist natürlich entsprechend schwieriger, auch eben dann die Frau zu finden, die du in diese Position nehmen kannst. Und ich glaube schon, dass es auch eine Frage des Fokus ist. Also wir haben halt einfach sehr, sehr früh gesagt, wir fokussieren uns auch darauf, hervorragende weibliche Engineering, also Machine Learning Engineers zu finden und setzen da auch einen extra Effort rein, ja, indem wir den zusätzlichen Schritt da auch machen und sicherstellen, dass wir eben auch in der Community uns bewegen und einmal mehr an einem Event auch vielleicht waren, wo wir auch für uns aufmerksam gemacht haben und uns auch beim Recruiting entsprechend bei den Briefings auch für unsere Leute gesagt haben, hey, wir wollen wirklich auch eben weibliche Machine Learning Engineers finden. Also gebt euch einfach mehr Mühe. Ja, also ich glaube, das ist schon auch so eine Kombination aus diesen beiden Elementen.
Schön. Eine persönliche Frage noch zum Schluss. Ich habe irgendwo in einem Interview mal gelesen von dir, dass du gesagt hast, irgendwie nach 20 Jahren Gründungserfahrung kann dich eigentlich fast nichts mehr schocken. Das verstehe ich total. Du wirst wahrscheinlich fast alles schon gesehen haben, aber mal Hand aufs Herz. Gibt es da nicht doch irgendwas, wo du, also selbst ein Corona, was ja nun irgendwie du wahrscheinlich in den 20 Jahren vorher noch nicht sehen konntest, weil es das einfach noch nicht gab. Was hat da noch so Potenzial, dich aus der Fassung zu bringen oder irgendwie dir Angst zu machen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ja, in der Tat, ne? Corona war so ein bisschen der Black Swan, der da um die Ecke kam. Jetzt kann man natürlich sagen, ne, wir haben den Vorteil, wir haben auch den letzten Black Swan schon gesehen, ja, die Finanzkrise, das auch schon live miterlebt und da sicherlich auch das eine oder andere gelernt, was jetzt vielleicht auch hilfreich war. Ja, was kann mich richtig schocken? Also zuerst einmal, glaube ich, ist mit der Frage verbunden, was gibt es, was einen so starken Einfluss auf mich selber hat, dass ich es nicht mehr wirklich kontrollieren kann. Weil die meisten Dinge, die passieren, na, die kann man entweder beeinflussen oder man kann sie nicht beeinflussen. Was man immer tun kann, ist die eigene Reaktion darauf zu beeinflussen. Na, es ist für mich immer eine Entscheidung, wie ich auf eine bestimmte Situation, die passiert ist, reagiere. Und da habe ich sicherlich viel gelernt, nicht nur auf der unternehmerischen Seite, sondern auch mit Rückschlägen im Privatleben und schwierigen Momenten, dass es immer für mich eine Entscheidung ist, was ich aus einer Situation mache. Und deswegen würde ich sagen, habe ich den Anspruch an mich selber, dass es nichts gibt, was mich komplett sozusagen umhauen wird und soll. Aber ne, also ich hoffe es nicht, dass ich darauf getestet werde. Aber ja, auf jeden Fall eine spannende philosophische Frage, über die wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen können.
Ja, aber ich finde es super schön und das ist ein hervorragendes Schlusswort, nämlich, dass wir immer die Wahl haben und uns immer, dass wir selber unsere Reaktionen da immer die Wahl haben, wie wir auf Dinge reagieren. Das finde ich ein ganz schönes Schlusswort. Adrian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche euch mit Merantix alles Gute und bin begeistert, dass ihr das aus Deutschland heraus macht, obwohl es wahrscheinlich in San Francisco leichter wäre. Deswegen formt da bitte unsere Gesellschaft noch ein bisschen weiter in eine gute Richtung und viel Erfolg weiter und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Katharina, danke sehr für das Gespräch und auch für die sehr, sehr netten und lieben Worte zum Schluss.
Sehr gerne. Bis dann, Adrian. Ciao, ciao.